Fast 60 Jahre ist der ERF alt, ein Jährchen fehlt noch dran. Auf jeden Fall ist es aber so, dass bei so einer Zeitspanne tatsächlich inzwischen schon wieder die Nächsten oder Übernächsten die Verantwortung übernehmen oder übernommen haben und man getrost in der Leitungsebene von der Enkelgeneration sprechen kann. Und einer, der sich in diese Verantwortung mit hat hineinnehmen lassen, ist Jan Knauf. Schon eine ganze Weile, mal vor einiger Zeit beim ERF als Cross-Channel-Chef. Also das war unser Jugendangebot damals, ein junges Webradio. Zukunftsorientiert, damals schon viel gemacht und so. Das ist eine spannende Zeit. Jetzt nach einer Zeit woanders wieder da, da werden wir gleich drüber reden. Und nun mehr verantwortlich eben für die redaktionelle und technische Seite hier im Haus. Erstmal ein herzliches Willkommen, Jan.
Ja, hallo Andreas.
Ja, schön, dass du da bist. Bevor wir über das Bauprojekt sprechen, machen wir es einen Ticken persönlich. Interessant, was begeistert dich am ERF? Was hat dich vielleicht damals, als du das erste Mal hierher gekommen bist, begeistert?
Mich begeistert, dass ich mit den Dingen, die ich gerne mache, die mich beschäftigen, für die ich mich interessiere, das Evangelium weitergeben kann. Das klingt total banal, aber genau das ist der Grund. Also damals, als ich kam, war so Radio auf der einen Seite und Internet auf der anderen Seite so meine medialen Schwerpunkte. Und da war das Projekt, wo es um ein Internetradio für eine junge Zielgruppe ging, genau das Richtige, um mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten austoben zu können. Und so bin ich beim ERF gelandet und habe ihn in seiner Breite einfach auch schätzen gelernt.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, auch immer technisch so mit einem entsprechenden Näschen voraus. Da kam in diesen Tagen das Podcast oder die Möglichkeit, Podcasts anzubieten auf. Das hattet ihr irgendwie schon ein bisschen vorher programmiert.
Das hatten wir zumindest damals auch schon mit dabei, auch wenn das jetzt im Moment gerade nochmal an ganz vielen Stellen so nochmal als eine Technik angepriesen wird, die nochmal einen neuen Schub bekommen wird. Ich bin gespannt, ob es so sein wird, aber die Möglichkeit, zum Beispiel Podcasts zu verbreiten, die gibt es schon länger, die hat der ERF schon sehr lange und das Jugendangebot, wir waren da auch relativ frühzeitig mit dabei.
Ja, genau. Also eigentlich so ein paar Tage vorher, bevor das auf einmal an anderer Stelle größer an die Öffentlichkeit ging. Das hat mich doch sehr gefreut, dass wir als ERF soweit vorn mit dabei waren, auch dank deiner Hilfe. Dann bist du aber mal rausgegangen aus dem ERF, hast was anderes gemacht, zur ARD, in die Internetkoordination. Jetzt könnte man ja annehmen, wenn man da erstmal angekommen ist, da will man doch nie wieder zum ERF zurück. Warum denn dieses dann?
Das ist schon eine kurze oder eine kleine Berufungsgeschichte, die jetzt vielleicht den Rahmen sprengen würde. Ich bin damals weg vom ERF, vielleicht um es kurz zu fassen, weil ich nach 7 Jahren Jugendradio oder Jugendformat schon auch den Wunsch hatte, nochmal was anderes zu machen. Und damals, ich dachte, eine Perspektive außerhalb des Hauses bringt mir auch nochmal was für meinen medialen Horizont. Und deswegen habe ich das Haus verlassen, nicht im Groll, sondern einfach, um nochmal was anderes zu sehen. Und nach 3 Jahren hatte ich so für mich den Eindruck, auch im Gebet, jetzt könnte nochmal was anderes kommen, und habe das an irgendeiner Stelle, kann ich mich noch dran erinnern, auf einer Autobahnfahrt auch formuliert. Und genau eine Woche später kam dann ein Anruf, der mich gefragt hat, ob ich nicht bereit wäre, zum ERF zurückzukommen. Das war für mich eine Antwort auf meine Frage und so eine kleine Berufung zugleich. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit und dann habe ich hier wieder angefangen, eben in einer ganz neuen Rolle.
Merken Sie was, man kann auch beim Autofahren beten, und ich weiß, dass Jan Knauf zügig fährt und trotzdem betet und gut ankommt. Jan, vielleicht mit ein paar Worten umrissen, damit man dann auch weiß und versteht, warum du uns gleich eine ganze Menge zu dem Gebäude ERF 2020 erzählen kannst. Was ist deine Aufgabe? Was gestaltest du als was heißt Bereichsleiter Content? Klingt ein bisschen sperrig. Was ist das?
Weil es so sperrig klingt, haben wir ja eigentlich auch noch eine deutsche Bezeichnung dafür. Bereichsleiter Redaktion und Produktion. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Du hast es vorhin in der Einleitung schön gesagt. Das ist der Bereich, in dem die Inhalte erdacht werden und dann auch technisch fertiggestellt werden. Zu dem Bereich gehören Redakteure, Redakteurinnen, da gehören aber Cutter im Fernsehbereich genauso dazu wie die Techniker, die die Studiotechnik betreuen. Es ist also ein ganz bunter Haufen an motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag dafür arbeiten, dass sie da draußen den ERF hören können, dass sie Videobeiträge gucken können, dass sie im Social-Media-Bereich mit dem ERF in Kontakt treten können. Das machen wir gemeinsam mit der Marketingabteilung. Und dieser Bereich, ja, ist... Thomas Woschnitzok sagt immer, der stellvertretende Vorsitzende und der Geschäftsführer sagt immer, das ist das Kerngeschäft. Ich mag diesen Ausdruck nicht so, weil er irgendwie so wirtschaftlich klingt, aber letztlich ist es das Herz vom ERF schlägt in diesem Bereich und den darf ich leiten und ein bisschen mitgestalten und lenken und in die Zukunft begleiten. Und das finde ich schon sehr interessant, gerade weil die Medienlandschaft ja eine immer spannendere wird. Ja, es ist ja nicht so, dass sich die komplett verändert, sondern die alten, in Anführungszeichen, Medienformen wie Radio oder wie Fernsehen bestehen weiterhin. Und es kommen immer neue Dinge hinzu. Und sich dem zu stellen, wie man das bewältigt, als dann doch eher kleinere Anbieter und trotzdem möglichst viele Menschen erreicht, das ist unser täglicher Job und vielleicht auch insbesondere meiner als jemanden, der das mitgestaltet.
Tja, als der ERF gegründet wurde, da brauchte man, oder war der letzte Schrei, eine Musiktruhe zu Hause, ein riesiges Möbel mit Radio und Plattenspieler drin, dazu gesellte sich der Fernseher. Heute hat man das alles im Smartphone und deshalb brauchen wir auch ein neues Medienhaus, um das alles entsprechend fachgerecht bedienen zu können. Und auf einen kleinen Rundgang in dieses noch überhaupt nicht fertige Haus, sondern rein virtueller Art, da begeben wir uns jetzt gleich. Nach ein paar Takten Musik. Jan Knauf ist im Studio. Er ist, wie gesagt, verantwortlich für Redaktion und Technik und das Zusammenspiel dieser beiden Metiers, damit bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer was ankommt von dem, was wir gerne weitergeben wollen an Sie und an andere Menschen. Wenn man die Publikationen des ERF anschaut, da sieht man schon so eine Zeichnung, so eine virtuelle Abbildung dessen, was mal sein wird, so wie wir uns das zumindest vorstellen, das ERF Medienhaus der Zukunft, ERF 2020 haben wir es genannt, weil es wohl hoffentlich in diesem Zeitraum fertig wird. Bei mir ist Jan Knauf, der für Redaktion und Technik hier im Haus verantwortlich ist und sich auch viel mit diesem ganzen Thema Gebäude beschäftigt. Hat. Da stellt sich doch zunächst Jan mal die Frage, warum ist ein Neubau die bessere Lösung aus der Sicht von Redaktion und Technik? Man könnte auch sagen, wunderbar, Mensch Leute, ihr habt da drei Gebäudeflügel, die haben die Vorfahren aufgebaut mit viel Schweiß und Geld und Überlegung. Warum muss man das jetzt abreißen und neu bauen?
Ja, so sind wir ja zunächst auch erstmal an das Projekt rangegangen und haben gesagt, wir finden hier was vor, was aus verschiedenen Aspekten her oder von verschiedenen Gesichtspunkten her renovierungsbedürftig ist oder sanierungsbedürftig. Auftakt war ja, dass der Brandschutz gesagt hat, dass das, was wir machen, insbesondere hier im Obergeschoss, wo die Studios angesiedelt sind, so nicht mehr genehmigungsfähig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt in eine alte Immobilie nur Brandschutzmaßnahmen mehr oder weniger gut machen, dann lasst uns doch mal ein Gutachten machen lassen von einem Architekten, was er dann überhaupt in den nächsten Jahren auf uns zukommen sieht in Bezug auf die Immobilie. Und wir wussten schon, dass die Fenster nicht mehr ganz dicht sind an manchen Stellen und so hat man das dann alles mal erhoben, sehr systematisch, das hat auch eine gewisse Zeit gedauert. Und dann hat man am Ende festgestellt, dass der Bedarf, der da ist, in Euro ausgedrückt so hoch ist, dass man sich in einer Region bewegt, wo es sich durchaus lohnt, über Neubau nachzudenken. Und das waren ja so um die 15 Millionen Euro. Und dann haben wir gesagt, wenn wir etwas sanieren, wo wir noch nicht genau wissen, was passiert, wenn wir alle Decken aufmachen, wenn wir alle Fußböden aufmachen und dann wirklich ins Innere reingucken und haben am Ende trotzdem einen Kompromiss. Also weil die Wände, die das Haus tragen, die müssen ja stehen bleiben. Wir können also Änderungen an den Räumlichkeiten, wie wir sie vielleicht für die Medienarbeit der Zukunft gerne hätten, Änderungen an der Studiolandschaft, wie wir sie für die Medienarbeit der Zukunft gerne hätten, Änderungen im Eingangsbereich, wie wir sie für die Offenheit, für die Kommunikation mit Besuchern für die Zukunft gerne hätten, all diese Dinge nur umsetzen in den Mauern, die nun mal einfach feststehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da bietet doch ein Neubau noch ganz andere Möglichkeiten, um im Rahmen von gewissen finanziellen Grenzen eben nochmal neu drüber nachzudenken, wie wünschen wir denn uns die Mauern von einem Medienhaus, was in die Zukunft gedacht ist, und wie können wir das umsetzen? Dafür gibt es viel mehr Möglichkeiten in einem Neubau als bei einer Sanierung.
Das kann man sich vielleicht vorstellen. Vielleicht haben Sie sogar schon mal als Gruppe hier den ERF besucht. Da wissen Sie, da muss man sich irgendwie im Foyer drängeln. Und wenn es dann runter zum Kaffee trinken in die Cafeteria geht, trapp, 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 erstmal eine relativ enge Treppe runter. So, das muss anders werden. Also da ist schon fast, liegt die Frage auf der Hand, was fasziniert vielleicht auch dich an so einem Neubauprojekt?
Also prinzipiell finde ich persönlich, das ist ja immer unterschiedlich, Projekte, wenn es um was Neues geht, einfach reizvoll, weil man die Gelegenheit hat, etwas zu gestalten. Ja, einer Idee, die bisher vielleicht nur im Kopf existiert, die man mit mehreren Leuten teilt, dem Ganzen irgendwie eine Form und eine Gestalt zu geben. Und in diesem Fall geht es ja nicht darum, irgendwie eine eigene Idee zu verwirklichen, sondern darum, den Auftrag des ERF abzusichern. Ja, also, dass es eine Räumlichkeiten gibt, die so gestaltet sind, dass die Vision des ERF, damit Menschen Gott kennenlernen und ihr Leben verändert, dass die heute, morgen und auch in Zukunft über die nächsten 10, 20, 30 Jahre lang, dass die dort gestaltet werden kann, dem Ganzen sozusagen ein Gehäuse zu geben, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin von meiner ursprünglichen Ausbildung ja auch jemand, der so ein bisschen aus dem technischen Bereich kommt. Ich gebe das ganz offen zu. Ich finde natürlich auch die ganzen technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, wenn man so etwas von neu auf konzipiert, sehr, sehr, sehr spannend, weil da doch vieles anders geht, als man es bislang kennengelernt hat. Stichwort Digitalisierung. Man braucht ja quasi nur noch Kabel in das Haus zu legen, mit der man Datenpakete durch die Gegend schicken kann, und ob diese Datenpakete dann von einer Fernsehkamera, von einem Hörfunkmikrofon oder von einem Computer kommen, der irgendwo im WLAN eingeloggt ist, das ist dem Netzwerk erstmal egal. Da gibt es Möglichkeiten, um mit einfacheren um eine Flexibilität herzustellen, die es bisher so nicht gab.
Da merkt man schon, man muss ganz viel in die Zukunft denken. Ich glaube, was wir als unsere Generation schon gelernt haben, dass es durchaus sein kann, dass es in 5 Jahren technische Möglichkeiten gibt, von denen wir heute so quasi noch nicht mal ganz den Namen wissen. Stichwort Internet, Smartphone und so weiter. Wir haben das selber alles hautnah erlebt. Aber wie macht man das in der Planung? Dinge zu planen, ja, wie gesagt, von denen man noch nicht mal den Namen kennt.
Das ist eine Herausforderung. Im Moment sehen die Planungen so aus, dass wir versuchen, das Thema Flexibilität, und zwar ganz praktisch räumlich gesehen, dem Ganzen einen sehr hohen Stellenwert zu geben. Also möglichst wenig tragende Wände, das ist ganz praktisch, einzuziehen, damit man, wenn sich etwas ändert, in der Art und Weise, wie man Medien produziert oder wie sie zu den Nutzern hinkommen, damit man dann sofort etwas ändern kann, dass man Teams verändern kann, größer machen kann, kleiner machen kann, dass man die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, ändern kann, wenn sich neue Entwicklungen geben, ohne dafür gleich einen Trockenbauer oder vielleicht noch schlimmer irgendwie einen Maurer holen zu müssen, der einem Wände versetzt. Also das ist eine gestalterische Art und Weise, wie wir versuchen, uns diesem Zukunftsproblem in Anführungszeichen zu nähern und insgesamt ja mit einer offenen Kultur an die Dinge ranzugehen und einfach auch zu wissen, die Infrastruktur muss so flexibel sein, dass vom heutigen Standpunkt aus gesehen man möglichst viel damit machen kann.
Und wie ist das dann? Wirkt das dann alles so ein bisschen kalt wie eine große Halle, oder wie darf ich mir den Rundgang so durchs Medienhaus 2020 vorstellen?
Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass die Medienwelt insgesamt vielfältiger und auch ein bisschen kleinteiliger wird. Und ich bin überzeugt davon, dass das Thema Absprachen und das Thema Kommunikation in Zukunft noch wichtiger wird, als es jetzt schon ist, damit man auf diesen ganzen vielen Wegen die unterschiedlichen Menschen überhaupt noch erreichen kann. Und deswegen werden wir künftig in einer offenen Bürokultur arbeiten, wo man durch eine Fläche geht, wo Mitarbeiter arbeiten an Schreibtischen, andere vielleicht auf so einer Art Couch sitzen mit ihrem Notebook und dort ihre Inhalte schreiben. Andere stehen vielleicht an der Stehtheke, trinken einen Kaffee und unterhalten sich dort über das neueste Projekt und tauschen sich aus. Wieder andere sitzen akustisch gut abgeschirmt, weil sie vielleicht gerade in einem Seelsorgegespräch verwickelt sind oder weil es natürlich auch Mitarbeitergespräche gibt, die nicht auf die große Fläche gehören. Also wir wünschen uns so eine offene Bürokultur mit unterschiedlichen Arbeitsorten, wo also auch unterschiedliche Arten von Arbeit gut abgebildet sind. Ja, so kann man das beschreiben. Ich glaube, wenn die ersten Bilder da sind, die ersten Animationen und man da so virtuell durchgehen kann, dann kann man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen.
Klar, aber das war doch schon eine ganze Menge. Spannende Frage, wird sich die Gestaltung des Hauses auch umgekehrt dann auf die Programmgestaltung auswirken?
Wir wollen ja, also es geht ja nicht darum, bei den Programmen, die etabliert sind, eine Revolution durch den Bau zu starten. Es geht vielmehr umgekehrt darum, diese Vielfalt an Dingen von dem Guten, was wir haben, plus dem Neuen, was dort kommen wird, das alles irgendwie abbilden zu können. Und möglicherweise bringt es auch neuere und ältere Formate näher, ganz praktisch näher beieinander. Also dass Impulse, die vielleicht aus einer Social-Media-Arbeit entstehen, noch stärker und noch schneller und noch direkter in die Arbeit von ERF Plus einfließen. Oder dass das, was bei ERF Pop entsteht, irgendwie anders noch in eine Videoarbeit einfließt. Also dort die Dinge enger miteinander zu vernetzen. Ich glaube, das, was dort in der Architektur passiert, das könnte sich durchaus auch in dem Programm widerspiegeln, ja.
Also ein spannendes, großes Projekt. Eins ist mir aufgefallen, das schreiben wir in unserer Publikation, gerade auch im Blick auf dieses Projekt ERF 2020. Eine professionelle technische Produktqualität ist uns wichtig. Da könnte man jetzt ja auch zurückfragen, warum eigentlich, wo doch heute jeder mal schnell sein Handy auf ein Stativ schraubt und zack, bumm, hat er einen eigenen Fernsehkanal. Warum wollen und brauchen wir da mehr?
Es stimmt, dass die Technik alleine nicht mehr die Zugangsbarriere ist. Also ich kann auch einen guten Inhalt mit einer handelsüblichen Spiegelreflexkamera und einem Notebook dazu machen. Aber wenn ich das 365 Tage im Jahr oder 230 Tage im Jahr rund um die Uhr machen will oder für ein rund um die Uhr Programm oder zwei davon plus Social Media und Fernseh- und Videoclip-Arbeit, dann brauche ich natürlich trotzdem eine andere Infrastruktur als einfach nur 100 Mitarbeiter mit einem Handy. Und ich glaube, da muss man hinschauen. Und natürlich auch, wenn ich ein klassisches Radioprogramm machen will, wird das auch nicht mit dem Handy funktionieren. Wir müssen lernen, beides miteinander zu kombinieren. Dort, wo man mit Consumer-Technik, wo man mit einfacher Technologie weiterkommt als vielleicht in den zurückliegenden Jahren, da sollten wir diese auch nutzen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir trotzdem auch eine professionelle Infrastruktur brauchen. Aber was sich wirklich in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass die Ideen eigentlich immer mehr zählen. Und die Technik immer mehr in den Hintergrund gerückt wird.
Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Beta für gute Ideen, aber dann auch, wie wir das alles technisch ausstatten. Sie haben es gehört, das wird eine Menge und eigentlich kann man nur davon im besten Sinne träumen, dass das Wirklichkeit wird, was Jan erzählt und aufgezählt hat. Wir laden ein, bei der Himmelsstürmerwoche genau auch dafür zu beten, dass wir hier die richtigen Entscheidungen tun, genau auf dem Hintergrund, wie Jan es gesagt hat, nämlich für die Zukunft zu denken und dabei die Menschen, die denn die Programme gestalten, nicht aus den Augen zu verlieren und dann eben auch diejenigen, die es erreichen soll. Fragen Sie sich vielleicht, oh weia, was soll das alles kosten? Darüber unterhalten wir uns gleich. Tja, blicke ich zurück oder blicke ich nach vorn? Wir blicken gerade sehr nach vorn, um zu schauen, wie sieht das aus? ERF 2020, das neue Gebäude. Wir haben schon darüber geredet, die Bausubstanz als solche ist eben so, dass es unwesentlich mehr kostet, gleich neu zu bauen und dann richtig ordentlich für die Zukunft gestalten zu können. Stellt sich aber schon, Jan, die Frage, wir haben eine ganze Menge technische Ausrüstung, die vielleicht jetzt nun nicht gleich fast 60 Jahre alt ist, sondern auch vielleicht vor kürzerer Zeit angeschafft wurde. Landet das alles auf dem Müllhaufen der ERF-Geschichte oder wie ist das?
Nein, das sicherlich nicht. Also wir sind aber in der Tat im Moment gerade an einem relativ günstigen Zeitpunkt, eben weil ein Teil der Technik sowieso neu gemacht werden muss. Also zum Beispiel, ein Beispiel ist Radiostudios. Ja, da ist es so, dass die erste Generation der Digitalmischpulte jetzt schon so weit in Gebrauch ist, dass wir so oder so über einen Ersatz nachdenken müssen. Und da wäre dann der Neubau sozusagen die späteste Gelegenheit, um das sozusagen gleich mit zu erledigen. Wir können natürlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit Radiostudio-Gestaltung, die werden wir natürlich auch mitnehmen. Und wenn wir da schon Dinge investiert haben, das können wir auch mitnehmen. Aber es gibt gerade im technischen Bereich, sowohl was die Produktionstechnik angeht, als auch was die Haustechnik angeht, im Moment ja einen riesen Investitionsstau, weswegen wir ja auch zu diesem Neubauentschluss gekommen sind. Und das werden wir dann halt in diesem Zuge dann alles gleich mit erledigen müssen und aber auch können. Und damit eine stabile technische Plattform eben für die nächsten Jahre haben.
Da gibt's eine Menge zu tun und du wirst dich reinhängen. Ich glaube, das ist sehr schön deutlich geworden. Himmelsstürmer, wir laden alle herzlich dazu ein, für uns und mit uns zu beten, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen und dass das dann auch alles unter dem Segen Gottes geschieht und verantwortlich gestaltet wird. Jan, ganz persönlich zum Schluss, wofür betest du im Blick auf die Himmelsstürmer, im Blick auf den ERF und im Blick auf diesen Bau, den es zu gestalten gilt?
Also mein Gebetsanliegen ist, dass sich diese beiden Visionen irgendwie einander ergänzen und sich nicht im Widerspruch liegen oder sich irgendwie in die Quere kommen, sage ich jetzt mal, was Zeit angeht oder was auch die Versorgung angeht mit Geldmitteln. Also einmal die Vision, Menschen zu erreichen, weswegen wir als ERF seit fast 60 Jahren da sind, Menschen so zu erreichen, dass sie Gott immer besser kennenlernen oder dass sie erstmalig diesen Schritt tun, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Das wollen wir natürlich weiterhin und gleichzeitig die etwas kleinere Vision, dass das Ganze aus einem modernen Medienhaus heraus passiert, was für die Zukunft gerüstet ist. Und dass diese beiden Dinge miteinander die nächsten Jahre stattfinden, das ist mein größtes Gebetsanliegen. Wir haben eine Übergangszeit zu bewältigen, wenn erstmal der erste Bagger gestartet ist und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie die aussehen wird. Das ist ein großes Gebetsanliegen. Was wird man in dem alten Gebäudeteil noch machen können? Was wird nicht gehen? Da fließt gerade ganz viel Gehirnschmalz in diese Überlegungen und das ist ein großes Gebetsanliegen. Sie können beten für alle Mitarbeitenden hier im Haus, die neben ihrem, ich nenne es mal, normalen Job gerade noch damit beschäftigt sind, an ganz vielen Stellen sich eben um das Projekt ERF 2020 zu kümmern, dass das in der Summe auch über einen längeren Zeitraum eben schaffbar ist. Und sie können beten dafür, dass Gott uns versorgt, dass er viele Herzen von Menschen, die das ermöglichen können, motiviert, eben etwas abzugeben von dem, was sie haben, damit wir in der Lage sind, diese Plattform für die Medienarbeit der nächsten 20, 30 Jahre hier aufzubauen.
Ja, eine Menge Gebetsanliegen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, diese Anliegen wirklich aufzugreifen. Und Sie haben es gemerkt, die Enkelgeneration ist mindestens so abenteuer- und baufreudig wie die Gründergeneration. Und da kann man sich nur drauf freuen. Es bleibt spannend und das ist ja die Hauptsache. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Jan Knauf, der verantwortlich ist hier für die redaktionelle und technische Umsetzung all dessen, was wir zu Ihnen gerne nach Hause bringen und zu anderen Menschen. Ja, herzlichen Dank, Jan. Und dann kann man ja sagen, viel Segen auch für deine Tätigkeit, deinen Bereich hier im Blick auf den Bau und alles, was dazugehört.
Ja, danke, Andreas.
Wie war das eigentlich, als der ERF das erste Mal gebaut hat? Niemand wüsste das besser als Horst Marquardt, bis 1994 Direktor des Evangeliumsrundfunks, Missionsleitung hieß das damals. Ich freue mich außerordentlich, dass Horst Marquardt heute im Studio ist, um ganz persönlich zu berichten. Lieber Herr Marquardt, zunächst einmal ein herzliches Willkommen in alten Gefilden sozusagen.
Ja, vielen Dank. Fühle mich wohl. Bin wieder zurückgekehrt. Schade, dass ich nicht mehr jeden Tag hier sein kann.
Ja, das ist schade, gell? Schauen wir mal zurück. Es ist ja wirklich so, bevor der ERF das erste Mal gebaut hat, der Evangeliumsrundfunk, muss man sich vielleicht erinnern, die allerersten Schritte haben ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt, zumindest was die technische Studioseite anbelangte, in einer Garage stattgefunden. Erzählen Sie doch mal kurz, wie war das?
Ja, eigentlich muss man noch ein bisschen weiter zurückgreifen, um das ganze Problem zu verstehen. Der Evangeliumsrundfunk fing an in einem Hinterhaus, das die Firma Schulte zur Verfügung gestellt hatte. Und das Werk war ja sehr schnell im Wachsen begriffen. Wir waren ein, zwei fix an vier verschiedenen Orten in Wetzlar tätig, haben natürlich gesagt, das geht nicht, suchten also eine andere Unterkunft, das ist die, die Sie eben angesprochen haben. Das war dann ein größeres Haus, in dem die Mitarbeiter alle Platz fanden, in den Büros. Und da war auch diese Garage, von der Sie eben sprachen, für die wir unendlich dankbar waren. Bis dahin hatten wir nämlich nur ein Studio gemietet. Jetzt konnten wir in der Garage ein eigenes Studio aufbauen. Das war wunderbar. Die ganze Sache hatte nur einen Haken. Im Winter war es zu kalt und im Sommer zu heiß, denn man konnte weder heizen noch eine Klimaanlage einbauen. Aber das hat uns nichts ausgemacht. Wir sind vorangegangen.
Sie sind vorangegangen und dennoch muss eines Tages die Entscheidung her, musste die Entscheidung her, wir brauchen entsprechende Räume, die auch unseren Bedürfnissen entsprechen. Und dann haben Sie sich entschieden zu bauen. Warum hat man sich damals entschieden zu bauen? Man hätte ja auch mieten können.
Naja, gut, wir hätten gerne das Haus, das wir gemietet hatten, das hätten wir gerne käuflich erworben, weil man doch allerlei Einbauten macht und wenn etwas einem gehört, ist das noch was anderes, als wenn man es nur mietet. Aber das zerschlug sich und dann haben wir gesagt, also ehe wir nun hier weiterhin experimentieren, und als wir entdeckten, das Werk ist weiter im Wachsen, es kamen immer mehr Mitarbeiter dazu, um die tägliche Arbeit zu leisten, dann brauchen wir auch dafür ein entsprechendes Gebäude. Und so sind wir auf die Suche gegangen nach einem geeigneten Grundstück. Es waren mehrere Möglichkeiten. Wir entschieden uns dann für die in dem Wetzlarer Stadtteil Dahlheim, wo es also eine gute, interessante Möglichkeit gab, sich zu entfalten.
Die gab es, Sie haben das gefunden, sicherlich auch durch Inzustimmung der Stadt Wetzlar. Wie haben Sie diese Situation empfunden? War das sowas ganz Normales oder war das für Sie damals ein Riesenwagnis? Wie würden Sie das von heutiger Sicht aus beschreiben?
Ja, das war schon ein Wagnis. Als ich das erste Mal die Zeichnungen des Architekten sah und dachte, meine Güte, so ein Ding soll da hingestellt werden, wie wollen wir das dann meistern? Aber dann die Vorstellung, dass da genügend Räumlichkeiten vorhanden sein würden, um die Arbeit zu erfüllen, das war schon prima, denn in dem gemieteten Gebäude haben wir wirklich die letzte Ecke genutzt gehabt, das war also unerquicklich bis dahin aus. Und dann die Hoffnung, naja, vielleicht könnte das in einem eigenen, größeren Gebäude besser werden, das machte natürlich Hoffnung, das erweckte Erwartungen. Und diese Freude und diese Erwartung schlug sich auch in den Publikationen nieder, mit denen wir an unsere Freunde herantraten. Denn es stand ja ein riesiger Berg vor uns. Das musste ja bezahlt werden, dieser Bau. Und das ging weit über die täglichen Möglichkeiten hinaus, die sich uns boten. Das ganze Ding war ja schon teuer genug. Wir mussten ja damals die Sendezeit bezahlen, die durch die Ausstrahlung der Sendungen über Radio Monte Carlo erfolgten. Und nun sollte nach dieser großen Summe, die jeden Monat für die Bezahlung der Sendungen nötig wurde, noch eine zusätzliche große Summe für den Bau aufgebracht werden. Also eigentlich haben wir gedacht, das kann doch kaum gelingen. Aber unter Gebet und Flehen und mit großem Gottvertrauen sind wir dann ans Werk gegangen und haben dann zu unserer Freude gesehen, wie dieses Gebäude im Berliner Ring 62 wuchs, bis wir dann eines Tages rein konnten.
Ja, aus der damaligen Sicht ein ganz moderner Bau, hell und Licht durchflutet. Leute oder Menschen, die den ERF kennen, wissen das. Das ist das Empfangsgebäude heutzutage, wo man reinkommt. Wie war es da mit den Menschen, die dem ERF, dem Evangeliumsrundfunk, das Geld dafür gegeben haben? Waren die leicht davon zu überzeugen? Denn, Sie haben es ja selber gesagt, der Sendebetrieb, die Produktion und alles, was dazugehört, Gehälter, der laufende Betrieb musste ja weitergehen und nun musste zusätzlich für das Gebäude Geld aufgebracht werden und für das Grundstück. War das gut möglich, die Menschen zu überzeugen?
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann war ja damals schon ein, ich möchte das mal so nennen, Vertrauensverhältnis entstanden zwischen den Hörern und uns. Also das war wie eine ganz große Familie. Es kam ja so viel Dank, dass man oft gar nicht fassen konnte, dass man sagt, Mensch, die Leute sind so dankbar. Für die, das war ja damals ein geringes Angebot an Zeit, was wir anzubieten hatten.
Ein geringes Angebot an Sendezeit.
Ja, wir haben angefangen mit einer Viertelstunde am Tag, nicht? Dann kamen nachher zwei Viertelstunden. Und auch als wir dann 64 mit Mittelwelle begonnen haben, war das immer noch ein so sparsames Angebot am Morgen und am Abend, dass man sich wunderte, dass da Tausende von Hörern zusammengekommen sind. Aber offensichtlich war das also der Fall. Und die Hörerzuschriften verrieten eigentlich die Erwartungen, die Hörer an uns hatten. Und die Fragen, die sie stellten, dienten in der Regel dazu, den Glauben zu vertiefen oder bei komplizierten Familienverhältnissen zu raten oder auch in Situationen der Aussichtslosigkeit. Es schrieben uns oft Leute aus dem Gefängnis, es schrieben Leute, die bekannten, dass sie kurz vor dem Selbstmord gestanden hätten, und es schrieben uns Leute, deren Existenz gescheitert war. Also es ist interessant, wie Gott gerade auch solche Leute, die wirklich der Hilfe bedurften, zum Apparat geführt haben, sodass sie gehört haben, dass ich kann mich erinnern, dass einmal einer sich meldete, der wirklich, der schon bereit war, Selbstmord zu verüben, aber aus einem ihm selber unerklärlichen Grund nochmal das Radiogerät einschaltet und auf unseren Sender kommt. Und man höre und staune, einen Redner hört, der sagt, wenn du auch denkst, dass dein Leben verfehlt ist, Gott denkt das noch lange nicht, versuche es doch mit Gott und ihm also den Weg zu Gott wies. Es ist also so, dass dieser Mann anrief, am Telefon war eine Mitarbeiterin, die gerade die Kärtchen, die Karteikärtchen bearbeitete, der Seelsorgehelfer in Deutschland. Und sie hielt ein Kärtchen in der Hand von einem Seelsorger im Raum Stuttgart. Und dann konnte sie also auf Anhieb dem Telefonierenden sagen, da wäre einer, der kann Ihnen bestimmt helfen, gehen Sie mal zu ihm. Und dann hat diese Mitarbeiterin sofort bei diesem Seelsorger angerufen und gesagt, es könnte sein, dass jemand kommt und Rat sucht. Und der ist wirklich dahin gegangen, dieser Selbstmordkandidat, hat sich seelsorgerliche Hilfe gesucht und hat den Absprung geschafft ins Leben, nicht in den Tod.
Ja, das ist eine wirklich bewegende und faszinierende Geschichte. Ich denke schon, wenn man damals den anderen Unterstützern und Ermöglichern, Hörerinnen und Hörern das erzählt hat, dann ist an dieser Stelle sehr deutlich geworden, welcher Segen von der Arbeit des ERF ausgehen kann. Ein schönes Stichwort habe ich von Ihnen gehört, das war, dass Sie gesagt haben, wir waren noch damals schon so etwas wie eine Familie und es war ein Vertrauensverhältnis da zwischen den Menschen, die uns unterstützt haben und uns, die wir die Sendungen gemacht haben. Und deshalb will ich mit Ihnen gleich weiterreden, weil es ist ja bei diesem einen Gebäudeteil nicht geblieben. Der ERF ist rein von den Gebäudeteilen her noch gewachsen und damit auch seine Aufgaben. Wir wollen heutzutage Menschen durch unsere Himmelsstürmeraktion einladen, eben auf neue Weise teilzuhaben und auch wieder so ein Stück Familie mit uns zu leben. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Der ERF baut. Diesmal ganz neu unser Projekt ERF 2020. Im Rahmen unserer Himmelsstürmer-Aktion laden wir Sie als diejenigen, die uns bei ERF Plus zuhören, ganz herzlich ein, die Arbeit und das, was wir da vorhaben, zu unterstützen. Und da ist es manchmal gut, in die Vergangenheit zu schauen. Wie war es damals? Ich freue mich sehr, dass Horst Marquardt im Studio ist, langjähriger Direktor des Evangeliumsrundfunks bis 1994, und damit fällt auch in seiner Amtszeit eigentlich interessanterweise Bautätigkeit, und zwar gleich dreimal beim ERF. Wir haben eben schon über den ersten Gebäudeflügel gesprochen. Herr Marquardt, damals eine große Freude, als das fertig war. Aber interessanterweise, ziemlich genau 10 Jahre später, stand der nächste Gebäudeflügel. Was war die Motivation, wir müssen bauen, und woher kam der Mut, nun schon wieder einen neuen Gebäudeteil, der genauso groß war wie der erste, sogar noch ein bisschen größer mit einem Versammlungs- und Kantinensaal, eben das dann zu bauen und dran zu setzen?
Ja, es ist ja nur zu erklären durch die Akzeptanz, die der Evangeliumsrundfunk bei seinen Freunden gefunden hat. Der wachsende Eingang von Post, wir hatten damals auch eine sehr intensive Seelsorgeabteilung, 10% der eingehenden Post war alleine Seelsorge. Wir hatten zeitweilig 3-4 Mitarbeiter beschäftigt, um dort Antwort zu geben. Das hat natürlich eine Vertrauensbasis geschaffen zwischen ERF und Hörern, die wir einfach Gott geschenkt hat. Die können sie ja nicht machen. Das ist einfach, das ist gewachsen. Und bei dem zweiten Flügel kam eben dazu, dass wir auch gespürt hatten, wir brauchen irgendwie mal einen größeren Raum. Einmal schon, um alle Mitarbeiter zusammenzubringen zu den Andachten, die wir haben, oder auch zu Informationsstunden. Oder wenn uns Besuchergruppen besuchten, die muss ja auch irgendwo bleiben. Und die ausdehnende Arbeit macht es also erforderlich, dass wir haben es damals zuerst als einen sauren Apfel empfunden und dann in den sauren Apfel beißen und noch einmal bauen. Ich habe hier für dieses Gespräch mitgebracht eine Aufzeichnung aus meinen Akten. Die ist von 1988 oder 89. Da haben wir damals geschrieben, Frau S.E.H. lebte in einer hessischen Großstadt. In jüngeren Jahren nahm sie aktiv am Leben ihrer Gemeinde teil. Mit zunehmendem Alter fiel ihr das immer schwerer. Teilweise Ersatz bot ihr der ERF. Bedankte sie ihrem himmlischen Vater für dieses Missionswerk. Auf Mittelwelle und auf Kurzwelle konnte sie täglich Gottes Wort hören, vertraute Lieder mitsingen und neue lernen. Der ERF informierte sie auch über Gottes Handeln in Kirche und Mission, und eines Tages bat sie einen unserer Mitarbeiter, doch mal zu Besuch zu kommen. Er fuhr hin und sie erklärte, ich möchte dem ERF mein Haus vererben. So will ich Gott danken für allen empfangenen Segen. Es kam dann noch zu einigen Begegnungen und Besprechungen und schließlich zu einem Vertrag bei einem Notar, und die Hörerin vererbte uns ihr Haus, und als sie starb, fiel es uns zu. Ähnlich handelte eine andere Hörerin in Bayern. Und diese beiden Damen, diese beiden Hörerinnen, die legten eigentlich den Grundstock für das zweite Gebäude, und dann kamen noch viele andere Einzelspender zu. Das war wieder wie beim ersten Gebäudeteil. Es musste die Sendezeit aufgebracht werden und es musste zusätzlich das Geld für den Bau aufgebracht werden. Ich bin ja jetzt im Ruhestand und habe viel Gelegenheit, auch noch in alten Akten zu stöbern und an die Vergangenheit zu denken. Und ich muss im Rückblick sagen, ich bin immer wieder neu überrascht über das, was Gott getan hat, auch durch unsere Hörer. Einmal, dass das bewirkt hat, dass wir Mitarbeiter hatten, die Hörer anzusprechen verstanden. Zweitens, dass sie die Hörer ansprechen ließen. Und drittens, dass die Hörer auf dieses Angesprochensein reagierten. Ist ja alles nicht selbstverständlich. Und so erklärt sich also dieser große Strom auch von Spenden, der uns erreichte und der es uns dann möglich machte, auch diesen zweiten Gebäudeteil zu errichten.
Nicht selbstverständlich, so empfinden Sie dies alles. Es ist in der Tat dann 10 Jahre später noch ein Gebäudeteil entstanden und damit das Gebilde oder der Gebäudekomplex, wie man den ERF heute kennt. Fernseharbeit hatte begonnen und das musste auch bewältigt werden.
Ja, da bin ich unterbrochen, aber bei dem zweiten Teil, das zweite Gebäudeteil, das war so schnell wieder reichte der Raum nicht, dass wir Räumlichkeiten außerhalb mieten mussten, damit wir unsere Arbeit tun konnten. Und das war natürlich, das ist ja, geht doch nicht, dass man an verschiedenen Plätzen an einem Werk steht. Also jedenfalls damals ging das nicht, da waren noch nicht so viele elektronische Möglichkeiten. Heute wäre das ja vielleicht alles viel einfacher. Also wir waren einfach gezwungen, noch einmal zu bauen. Und weil das Fernsehen vor der Tür stand, haben wir gesagt, und dann bauen wir so, dass da noch ein Fernsehstudio mit rein kann.
Eigentlich ein schöner Zwang, wenn man es betrachtet. Summa summarum, wenn Sie diese Zeit nochmal so summieren würden, weil es ja auch praktisch alle diese drei Gebäudeteile in Ihre Amtszeit gefallen sind, wie sind Sie durch diese Herausforderungen durchgekommen in all den Jahren und Jahrzehnten?
Also ich habe immer wieder staunen gelernt über Gottes freundliche Führung und oft auch unbegreifliche Führung. Und ich scheue mich auch nicht, von dem Wort Wunder Gebrauch zu machen. Was ich hier erlebt habe, das sind einfach viele, viele Wunder. Und ich habe damals den Mitarbeitern oft gesagt, Kinderleute, gewöhnt euch bloß nicht an diese freundliche Führung Gottes. Hier ist Gottes Segen zum Angreifen, aber dass das so ist, das ist nicht selbstverständlich, sondern erfordert unsere Treue und Hingabe. Und ich bin also im Rückblick immer wieder neu dankbar für das, was Gott getan hat, Jahr für Jahr. Wenn man das mal so kalendarisch auflistet, und ich habe so eine Liste zu Hause, wo das steht, was in den einzelnen Jahren passiert ist, es ist eigentlich unbegreiflich, wie Gott uns Leuten, die völlig leere Hände hatten, keiner von uns hat irgendwie großen Besitz gehabt oder tolle Position oder sowas, sondern sprichwörtlich mussten wir sagen, Herr, fülle unsere Hände. Und er hat das getan. Und so ist dieses schöne Werk entstanden, das ja nachher eben nicht nur für unser Land zum Segen wurde, sondern das auch international so viel tun konnte für Asien, aber mehr noch für Afrika und auch für Lateinamerika.
Der ERF hat gebaut. Das ist schon eine ganze Weile her. Drei Gebäudeflügel sind entstanden, die das heutige Ensemble abbilden. Aber die Gebäude sind in die Jahre gekommen und deshalb hat sich ERF Medien entschlossen, neu zu bauen. Und wir wollen Sie in unserer Himmelsstürmerwoche, besonders am heutigen Tag, dazu einladen, genau dafür zu beten, dass wir da als ERF Medien genau das Richtige tun und dass die entsprechenden Unterstützer zusammenkommen, die diesen Neubau möglich machen. Ich habe mich mit Horst Marquardt schon unterhalten, den langjährigen Direktor des ERF, der eben auch in seiner Amtszeit die ganzen Baumaßnahmen begleitet und verantwortet hat für die drei Gebäudeflügel, so wie man sie heute erleben kann. Herr Marquardt, wie ist denn das für Sie, die Vorstellung, dass der ERF jetzt neu baut und bis auf einen bestimmten Teil mit dem Fernsehstudio praktisch das alte irgendwann Geschichte ist und hier ja wortwörtlich die Abrissbirne kommt?
Ja, ist natürlich nicht so leicht, sich vorzustellen, denn es hing ja unser Herz dran und wir haben dafür gebetet. Aber ich habe das ja nur miterlebt, dass eben die Räumlichkeiten immer wieder kleiner wurden. Und ich habe bei einem Besuch neuerlich beim ERF festgestellt, wie wirklich erkennbar, sichtbar die Mitarbeiterschaft gewachsen ist. Und die Leute brauchen ja alle einen Arbeitsplatz. Sie müssen ja irgendwo sich entfalten können. Also ich verstehe, dass der Neubau nötig ist, umso mehr als die alte Bausubstanz es leider nicht ermöglicht, etwa noch einen Stockwerk draufzusetzen oder sowas. Und dann sind also so viele brandpolizeiliche Forderungen aufgestellt. Also da sagt mir mein Verstand, komm, nimm Abschied und schau dir das nochmal an und dann freu dich auf das, was nächstens kommt. Und so ist eigentlich auf der einen Seite bin ein bisschen traurig und auf der anderen Seite voll freudiger Erwartung auf das, was kommt.
Voll freudiger Erwartung auf das, was kommt. Warum, aus Ihrer Sicht, warum sollte jemand diese ganzen Tätigkeiten, die Vorhaben des ERF jetzt neu zu bauen und damit ja auch ja ein Stück Zukunft auf lange Sicht so in Zement, Stahl und Beton und Glas zu gießen, ja, warum sollte man das aus Ihrer Sicht heutzutage unterstützen?
Wenn ich das richtig beobachte, und ich darf das ja nun sagen, nachdem ich hier damit nicht Eigenlob betreibe, denn ich bin ja nicht mehr aktiv in der Arbeit hier drin. Ich denke, dass also außerordentlich fähige Mitarbeiter hier die Arbeit leisten. Und was mich natürlich besonders freut als jemand der ersten Stunde, wir haben uns ja gefreut über jede Viertelstunde Kurzwellensendung, die wir anbieten konnten. Was war das für ein Riesenereignis, als dann die Mittelwelle dazu kam? Das war ja, also das war so wunderbar. Und heute sind ja so viele Möglichkeiten, auch über Internet und DRB-Radio und wie das alles heißt. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, wo alle bedient werden. Da müssen ja Mitarbeiter sein, die dort einspeisen, die dafür sorgen, dass die richtigen Programme über das richtige Medium gehen. Ich verstehe also, dass immer mehr Raum nötig ist für immer mehr Mitarbeiter, wobei ich festgestellt habe, dass also in einer sehr intelligenten Weise auch die Inhalte zwischen diesen einzelnen Zweigen, mit denen der ERF an die Öffentlichkeit tritt, eine Verbindung besteht, sodass also hier die vorhandenen Ressourcen genutzt werden. Also ich finde das richtig. Wenn ich selber ERF einschalte im Internet und diese Fülle von Angeboten sehe, denke ich, meine Güte nochmal, das hat ja überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was du mal geleitet hast. Wenngleich das natürlich, das war auch schön und Gott hat es gebraucht und so weiter. Aber ist ja kein Vergleich mehr mit dem, was heute angeboten wird. Dieser Reichtum an Möglichkeiten. Und da denke ich, sorgt Gott dafür, dass dieses Medium über bekannte, bewährte Medien und neue zu hören und zu empfangen ist. Warum? Weil hier eine Botschaft weitergegeben wird, die unter den chaotischen Zuständen unserer Zeit, in der Wirtschaft, in der Politik, sehr viel Unsicherheit. Einige kennen genau den Weg, können ihn auch zeigen, andere schwimmen. Andere geben zu, auch dass sie eine Stunde verpasst haben und haben Angst, ob sie den Anschluss gewinnen. Es ist eine große Unsicherheit. Und auch wenn man sieht, wie die Generationen miteinander versuchen umzugehen. Also in diese ganze Situation hinein, dieses unvergleichliche Wort unseres Herrn Jesus Christus zu sagen, der wirklich jedem, der es möchte, Orientierung bietet fürs Leben und mehr noch, auch fürs Sterben. Ich habe das miterlebt, vor nicht langer Zeit ist meine liebe Frau heimgegangen. Wie war die getröstet in dem Wissen, ich gehe heim, wodurch? Durch das Wort unseres Gottes. Und das anzubieten, denke, das tut der Evangeliumsmann wie in dieser Intensität eigentlich kaum einer, ich wüsste nicht. Es gibt viele, die treu das Wort weitergeben, aber diese kompakte Möglichkeit und Nutzung der vielen technischen Dinge unserer Tage, das ist doch wohl nur hier über den ERF so möglich.
Herr Marquardt, ich danke Ihnen fast schon. Ich würde aber gern noch mal fragen, Himmelsstürmer Woche, wir laden Menschen ein, uns im Gebet zu begleiten. Wie wichtig war das eigentlich in Ihrer Amtszeit, dass Menschen für den ERF gebetet haben?
Ganz wichtig. Ich denke, das ist der Grund des Geheimnisses, dass Gott will gebeten sein und wenn er sieht, dass eine wachsende Schar von Menschen ihn um Dinge angeht, dann überhört er das nicht. Und das ist für mich auch ein großes Erlebnis gewesen, auf meinen Reisen immer wieder Beter zu finden. Oder wenn nach einer Konferenz, auf der ich zu sprechen hatte, mir Leute am Ausgang gesagt haben, ich bete für sie, wir beten für sie. Da bin ich außerordentlich beglückt nach Hause gefahren und habe Gott gedankt für diese Beter. Und hoffe sehr, dass also auch in unseren Tagen alle die, die sich freuen über eine Sendung des ERF. Nicht vergessen, auch immer wieder einmal Danke zu sagen und Gott zu bitten, dass er Weisheit schenkt, denen, die jetzt in der Verantwortung stehen, die ihnen anvertrauten Mittel richtig zu gebrauchen, damit auch ein Gebäude wird, das eben nicht nur äußerlich schön ist, sondern das wirklich zur Ehre Gottes errichtet und dann auch genutzt wird.
Wofür beten Sie, wenn Sie im Gebet an den ERF denken?
Bete für verschiedene Abteilungen, bete für Mitarbeiter, die mir bekannt sind, bete für den weltweiten Dienst, bete für Transworldradio. Nun bin ich ja nach meiner aktiven Zeit hier beim ERF auch noch als internationaler Direktor tätig gewesen. Bin 30 Mal in Afrika gewesen. Afrika liegt mir sehr am Herzen. Bete also sehr für die verschiedenen Sender, die wir haben in Asien und in Afrika und in Lateinamerika. Und seit ich weiß, dass also jetzt hier wieder gebaut wird, ist auch das natürlich ein Gebetsanliegen, zu sagen, Herr, gib denen, die da dran sind, die nötige Weisheit und bewahre vor Fehlkalkulationen.
Horst Marquardt, langjähriger Direktor des ERF, hat einen kleinen Einblick gewährt in die Zeit, wie es damals gewesen ist, als der ERF wortwörtlich seine Gebäudeteile errichtet hat und auch darüber erzählt, was ihn bewegt, da im Zusammenhang dessen, wenn wir jetzt neu bauen, neue Wege gehen und warum das Gebet unserer Hörerinnen und Hörer und der Menschen, die die Angebote des ERF nutzen, unerlässlich sind für unsere Arbeit. Horst Marquardt, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
Ich war gerne hier.